Frühling, wie das schon klingt. Frühling. Der Mund öffnet sich, anfangs leicht knirschend, zu einem kussartigen Trichter. Die Zunge tippt grazil gegen den Gaumen, wie der Klöppel gegen einen Glockenkelch, und schon erklingt ein helles, fröhliches Geräusch, das phonetisch an Blüten und Schmetterlinge, an Lüste und Verlobungsringe erinnert. Frühling.
Frühling. Ganz besonders bezaubernd klingt er in den Ohren von Allergikern. Niesen, Jucken, Sekretion, Obstruktion, Konjunktivitis, sprich Bindehautentzündung. Dazu noch Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten sowie ein Gefühl, als stünde die Welt unter Starkstrom.
Und dann sind da noch die Dichter. Keine andere Jahreszeit schmust poetischer mit der Sprache, keine andere Jahreszeit macht sie sinnlicher und geschmeidiger. Der Frühling ist der Liebling aller Reime.
Das einzige halbwegs erträgliche Frühlingsgedicht stammt von Max Hermann Neisse und geht so.
Der Mai ist zum Kotzen. Am Tag ist er zu heiß. Als wollte er protzen, bringt er uns in Schweiß. Sinkt der Abend hernieder, friert man in seinem dünnen Rock und sehnt sich schon wieder nach Heizung und Grock. Frühlingsqualen. Psychogramm einer Jahreszeit. Von Thomas Kernert.
Infatti si intitola così, a primavera. Che tutto fiorisce, cresce, fa callo e sembra pure che te innamori facile facile.
Ikonografisch betrachtet hängt der Frühling in den Uffizien. Halle 10, Florenz. Sandro Botticelli hat ihn vor über 500 Jahren gemalt. Auch wenn nicht jeder den Bildaufbau dieses Botticelli-Gemäldes en détail im Kopf hat, kennt er es doch. La Primavera ist eines der meistkopierten Gemälde der Welt. Sein Inhalt? 6 blonde, leicht bekleidete Mädchen bzw. Frauen, eingerahmt von 2 Männern und einem kleinen, geflügelten Dickerchen.
Der Herr am rechten Bildrand ist Zephyr, der milde Frühlingswind. Dass er spitz wie Lumpe ist, beweist sein beherzter Griff in Richtung Chloris, einer Blondine im Negligé. Auch wenn diese etwas verwundert schaut, scheint sie den Avancen des windigen Jünglings nicht gänzlich abgeneigt zu sein. Statt Pfoten weg, entfleuchen ihrem Mund Rosenblüten. Bei Ovid heißt es dazu lakonisch:
Zephyrus erblickte mich, ich ging weg. Er folgte, ich floh. Jener war stärker.
Und schon tritt ihr alter Ego, Flora, die Göttin der Blüte, in Aktion. Sie zählt zu den schönsten Botticelli-Frauen überhaupt. Nicht so süßlich wie viele andere, sondern eher keck. Hohe, selbstbewusste Stirn, leichter Silberblick, leicht geöffnete Lippen, spitzes Kinn. Keine Frage, diese Frau könnte dem aufgeblasenen Zephyr mit 2, 3 Worten die Luft ablassen. Tut sie aber nicht. Sie lässt es lieber keimen, knospen, sprießen, blühen. Obgleich Flora nicht im Mittelpunkt des Gemäldes steht, ist sie dessen Zentrum. Alle über die Leinwand verstreuten Blüten und Früchte, einige hundert, stammen von ihr. Sie ist die Schaffende, die Kreative, die Fruchtbarkeit in Person.
Im geometrischen Mittelpunkt freilich steht Her Majesty Venus, die Göttin der Liebe. Ihre Garderobe ist absolut top. Das Rot ihres Damastumhangs kostbar und edel. Ihre Pose von erlesener Feingliedrigkeit. Und dennoch sieht sie leicht indisponiert aus. So als hätte sie Heuschnupfen, Sekretion, Obstruktion, Konjunktivitis. Man vergleiche diese Frühlings-Venus mit jener anderen Dame auf jenem anderen weltberühmten Botticelli-Bild, der Geburt der Venus. Dort posiert ein textilfreies Pin-Up-Girl auf einer riesigen Jakobsmuschel. Hier steht ein anständig bekleidetes, verträumtes Mauerblümchen in einem Orangenhain herum. Selbstverständlich gehört die Liebe zum Frühling wie die Gretel zum Hänsel, aber nicht in diesem Aufzug. Niemand beachtet sie so, nicht einmal der kleine dicke Amor direkt über ihr.
Mit seinem Pfeil zielt er lieber auf die 3 Grazien, welche die linke Seite des Gemäldes dominieren. Dass die 3 einen Reigen tanzenden Damen direkt von der Schönfeldwiese im englischen Garten kommen, verrät ihre Kleidung. Hauchdünner Tüll, der 0, nichts verbirgt. Angeblich verkörpern sie Schönheit, Eintracht und Weisheit, aber das muss uns hier nicht weiter interessieren. Wichtig ist allein, dass die drei ganz offensichtlich Spaß an ihrem nudistischen Treiben haben und dass sie nicht frieren.
Womit wir auch schon bei dem Herrn am äußersten linken Rand des Gemäldes angelangt wären. Merkur, Gott der Kaufleute, Diebe, Würfelspieler und Alchemisten. Ähnlich wie Zephyr auf der anderen Seite des Bildes ist auch er ein ziemlich leichtlebiger, flatterhafter Hallodri. Mit einem Stecken scheint er direkt über sich in der Krone eines Baumes herumzustochern, um sich eine Orange zu fischen. Bei genauerem Hinsehen jedoch erkennt man, Merkur angelt nicht im Blattwerk nach einem Rautengewächs, sondern im Himmelsgebälk nach Wolken.
Mit anderen Worten, er ist dafür verantwortlich, dass Zephyr blasen, Chloris kichern, Flora säen, Venus niesen und die Grazien tanzen können. Denn er verhindert das Aufziehen von Regenwolken. Wodurch er auch der Mann ist, der aus einer ziemlich unbeständigen und launenhaften Jahreszeit eine Schönwetter-Ikone, ein Himmelblau-Klischee, ein Blütenstereotyp, eine Sonnenschein-Schablone und zu guter Letzt gar ein weltberühmtes Botticelli-Gemälde werden ließ.
Schande über ihn.
Schande? Wieso Schande?
Weil er dann folgerichtig auch der Kerl sein muss, der Bayerns Bevölkerung noch mitten im Winter, sprich März, April, obsessiv von italienischen Orangenhainen mit Nymphen und Grazien träumen lässt. Statt die heimische Bevölkerung bescheiden, still und gottergeben Ostereier im Pappschnee suchen und Maibäume im Graupelschauer errichten zu lassen, wie sich dies seit Jahrhunderten gehört, wiegelt er sie notorisch gegen die bayerisch-apostolische Naturordnung und ihre katholischen Wetterheiligen auf. Als da wären
der heilige Mamertus, im 6. Jahrhundert Bischof von Vienne, heute Departement Isère.
Der heilige Pankratius, Märtyrer des 3. Jahrhunderts, Türke, aus dem Hinterland der türkischen Südwestküste stammend.
Der heilige Servatius, ein gebürtiger Armenier, der im 4. Jahrhundert Bischof im heute belgischen Tongeren wurde.
Der heilige Bonifatius, geboren in Rom, gestorben Anfang des 4. Jahrhunderts in Tarsus, nicht zu verwechseln mit dem fränkischen Kirchenreformer des 8. Jahrhunderts.
Sowie die heilige, auch die kalte Sophie genannt, eine italienische Märtyrerin des 3. Jahrhunderts.
Sie alle warnen uns seit uralten Zeiten davor, den Frühling vor dem Sommer zu loben, sprich uns von heidnischen Göttern und frivolen italienischen Renaissance-Gemälden bunte Flusen in den Kopf setzen und zu frühsommerlichen Träumereien und Turteleien hinreißen zu lassen. Der deutsche Wetterdienst hat die entsprechenden Zahlen. Hinter jeder einzelnen verbergen sich Tausende von erkälteten und unterkühlten Kunstfreunden.
Im Jahre 2006 hatten wir hier in München, und zwar im Umland, hatten wir Bodenfrost von minus 0,9 Grad, minus 2,0 Grad. Das war am 5. Mai, beziehungsweise auch am 12. Mai. Das wäre so die Zeit der Eisheiligen. So richtig kalt war es 2011 und 12. Am 14.05., da hatten wir tatsächlich hier in München im Umland einen leichten Frost von minus 0,8 Grad bzw. 0,6 Grad. Das wäre mal ein Beispiel der letzten Jahre, wo es in die Zeit der Gedenktage der Heiligen gefallen ist.
Woraus folgt? Nudisten und Phantasten haben vor dem 15. Mai in Bayern nichts verloren.
Und was machen wir mit all den Frühlingsgedichten?
Liest doch eh keiner mehr. Darüber hinaus, die wenigsten von ihnen sind exakt datiert. Myrikes, blaue Bänder können auch im Juni noch durch die Lüfte flattern, begleitet von Harfentönen.
Und was ist mit Faust? Vierte Szene vor dem Tor? Wenn Botticelli den Frühling gemalt hat, so hat Goethe ihn gedichtet, datiert und ritualisiert. Das bis heute so beliebte Ritual des Osterspaziergangs ist zu einem erheblichen Teil ein Goethe-Produkt. Goethe war nicht nur Dichter, sondern auch Trendsetter.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden.
Bildungsbürgerverse für Bildungsbürgerseelen. Heute setzt das Internet die Trends. Frühling ist, wenn Google einen neuen Service, Apple ein neues Smartphone anbietet.
Trotzdem, ohne Osterspaziergang ist kein Frühling Frühling. Erst beim Osterspaziergang kehrt der Bürger endgültig aus dem Totenreich des Winters zurück und feiert in Halbschuhen seine Wiederauferstehung.
Amen.
Ursprünglich machte man sich am Ostermontag auf den sogenannten Emmausgang, welcher an die Bibelepisode erinnern sollte, in der die Jünger nach den österlichen Ereignissen Richtung Emmaus wanderten. Goethe machte daraus eine Sonntagsbeschäftigung in Frack und Zylinder.
Die freilich immer weniger gegangen wird und schon gar nicht vor dem Tor. Osterspaziergänge werden heute meist gefahren oder geflogen, zum Beispiel in Form eines verlängerten Wochenendtrips nach Barcelona, Rom oder Lissabon. Mit Bayern haben diese Osterspazierflüge nicht viel zu tun. Sie sind Ausflüge in des Wortes eskapistischster Bedeutung, dazu gemacht, die Parosieverzögerung der heimischen Vegetationsphase möglichst unbeschadet zu überleben. Wenn's anders nicht geht, muss der Lichtdurst eben ersatzweise für ein paar Stunden von spanischen oder italienischen Sonnen gestillt werden.
Und wenn sich in Barcelona, Rom oder sonst wo ein schwarzer Pudel nähern sollte?
Ein schwarzer Pudel? Die einzigen Tiere, denen man um Ostern herum verstärkt begegnet, sind Osterhasen. 90% von ihnen bestehen aus harmloser, hellbrauner Vollmilchschokolade. Und wenn sich beim Urbi et Orbi vor dem Petersdom in Rom dennoch etwas Schwarzes nähern sollte, dann sind es ein Benediktiner oder eine unbeschuhte Karmelitin. In den wenigsten von ihnen steckt ein Mephisto. Wie sagte schon der gute Wagner, Faustens Famulus?
Ein Hund und kein Gespenst ist da.
Kein Gespenst, aber ein Verführer, ein Unruhestifter. So wie Botticellis unbekleidete Grazien den geplagten Voralpenlandbewohner dazu verleiten, spätestens ab Mitte April seinen Gore-Tex-Anorak zu verfluchen, so erzeugen auch postmoderne Osterspaziergänge Frust. Spätestens, wenn der österliche Kurzurlauber wieder in heimischen Gefilden friert, reicht es ihm. Und er beginnt wie ein Rohrspatz auf den bayerischen Frühling zu schimpfen.
Bleiben wir korrekt. Nicht auf den bayerischen Frühling, sondern wenn, dann auf dessen Abwesenheit.
Bleiben wir korrekt. Auf den bayerischen Frühling in seiner spezifisch bayerischen Seinsart des Nicht-Frühlingsseins.
Theologisch betrachtet gibt es auch für diese Konstellation eine Lösung.
Und die wäre?
Die Maiandacht.
Wie dumm von mir. Natürlich.
Auch wenn die bayerischen Wetterverhältnisse keine allzu üppigen mediterranen Lustbarkeiten unter freiem Himmel gestatten, stehen dem bayerischen Frühling ersatzweise doch insgesamt mehrere hunderttausend Quadratmeter kirchlicher Innenraum zur Verfügung. In ihm lässt sich sehr komfortabel Frühling feiern, ganz egal, welches Tief sich gerade über Zentraleuropa austobt. Während draußen die Eisheiligen ums Kirchenschiff schleichen, erblühen im Inneren die Seelen der Gläubigen. In gewisser Weise ist die Maiandacht so etwas wie eine überdachte Naturoase, entfernt verwandt mit den mittlerweile in ganz Bayern so beliebten Erlebnisbädern. Dr. Monika Selle vom Erzbischöflichen Ordinariat München.
Eine Maiandacht ist eine Manifestation des Glaubens, die es sonst nicht mehr so gibt, weil es ist ja klar, man spricht über alles Mögliche, über das Skifahren, über das Snowboarden, über das Radlfahren und was man jetzt alles wieder machen kann im Garten. Und jetzt holt man eigentlich all das, was einen jetzt so freudig stimmt im Frühling, im Frühsommer, das holt man mit hinein, auch ins Gottesdienstliche. Und man verbindet es mit Maria, weil man in ihr so die, auch die Mittlerin sieht.
Schon die alten Römer verehrten im Mai eine Wachstumsgöttin namens Maia, von der der Wonnemonat vermutlich auch seinen Namen erhielt. Apropos Wonnemonat. Mit Wonnen im Sinne von Wohlbehagen oder Heiterkeit hatte diese Bezeichnung ursprünglich nichts zu tun. Karl der Große ließ den fünften Monat im Jahr einst Wunimanot nennen, was so viel wie Weidemonat hieß.
Woraus folgt, die wahre Wonne ist nicht der Mai, sondern
die Maiandacht.
Richtig. Zu ihren Wonnen gehört neben der wetterbeständigen Überdachung im Diesseits übrigens auch eine hohe Rendite im Jenseits. In der Enzyklopädie der katholischen Theologie und ihre Hilfswissenschaften von 1851 heißt es dazu:
Papst Pius VII. Hat die Maiandacht in einem Breve vom 21. März 1815 nicht bloß gut geheißen, sondern auch mit großen Ablässen begnadigt, indem jedem Gläubigen, der diese Andacht öffentlich oder zu Hause vornimmt, nicht bloß täglich ein Ablass von 300 Tagen, sondern noch überdies an einem beliebigen Tage des Monats, an welchem er reumütig beichtet, andächtig kommuniziert und für die Anliegen der Kirche nach der Meinung des Heiligen Vaters betet, ein vollkommener Ablass angeboten wird. Auch können diese Ablässe fürbittweise den armen Seelen im Fegefeuer zugewendet werden.
Mit anderen Worten, für einen verregneten Frühling ist die Maiandacht ein echter Geheimtipp. Bleibt nur noch die Frage, who stops the rain?
Dass auch das Wettergeschehen mit menschlichem Wohlverhalten in unmittelbarem Zusammenhang steht, ist heute, da die Hochs und Tiefs von Wetter-Apps fabriziert zu werden scheinen, etwas in Vergessenheit geraten. Andererseits, noch 2007 sahen führende Bischöfe der anglikanischen Kirche sehr wohl einen Zusammenhang zwischen den damaligen Unwettern in weiten Teilen von England und Wales und dem unmoralischen Lebenswandel ihrer Landsleute. Der Sunday Telegraph zitierte einen Bischof mit den Worten: Gott habe den Sturm als Antwort auf den Bedeutungsverlust der Ehe und die gesetzliche Anerkennung homosexueller Partnerschaften gesandt.
Soll das etwa heißen, dass Bayerns Frühling in seiner spezifisch bayerischen Seinsart des Nicht-Frühlingseins etwas mit unserem Lebenswandel zu tun hat? Auch Bayern hat schließlich eine stramme Scheidungsquote. Auch in Bayern gilt seit 2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz, vulgo Homo-Ehe genannt.
Sagen wir so: Ähnlich wie die Maiandacht dem inneren Frühling dient, so dienen im Mai seit alters her zahlreiche Bittgänge und Schauerprozessionen dem Versuch, mit zeremoniellen Mitteln Unwetter- und winterartige Schlechtwetterperioden in Grenzen zu halten. Jahrhundertelang waren diese Gutwetter-Bittgänge zusammen mit den Wallfahrten zudem die einzigen Demonstrationen, die in Bayern erlaubt waren.
Heute gehören sie auf dem Land zum ganz gewöhnlichen Straßenbild, vor allem in der Woche um Christi Himmelfahrt, der sogenannten Gangwoche. Dann wird mancher BMW- oder Audi-Fahrer schnell zum hinter einem blumengeschmückten Holzkreuz herdackelnden Bittfahrer, umweht von heiligen Gesängen und den Gerüchen von Kudung.
Auch wenn die freie Fahrt der freien Bürger mitunter ins Stocken gerät, hat es doch Sinn, für gutes Wetter und eine gute Ernte zu beten, auch und vor allem unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Obgleich Bayern in den letzten Jahrzehnten lieber Autos baut als Äcker pflügt und sich der Anteil der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft auf nur noch 2,9% beläuft, ist der Freistaat doch nach wie vor Agrarland Nummer 1 in Deutschland. Da wäre es grob fahrlässig, würde man sich ausschließlich auf Kunstdünger und Pestizide verlassen. Gerade die ökologische Landwirtschaft braucht Bitter und Beter. Und ihr kontinuierliches Wachstum in jüngster Zeit beweist, Beten hilft.
Und macht Freude. Am Ende nämlich treffen sich sowohl die Bitt- und Flurgänger als auch die ebenfalls zahlreich im Mai den Verkehr auf Schritttempo reduzierenden Wallfahrer traditionsgemäß im Wirtshaus wieder. Dort kommt zusammen, was zusammen gehört: Messe und Mass. Der Rest ist Singen und Spaß.
Die Woge wogt, es wallt die Quelle, es wallt die Qualle in der Welle. Wir aber wallen durch die Welt, weil nur das Wallen uns gefällt. Wir tun's nicht, weil wir wallen sollen, wir tun's, weil wir wallen wollen. Wer nur der Tugend willen wallt, kennt nicht des Wallens Allgewalt. Sie wallt und waltet über allen, die nur des Wallens willen wallen.
Auch wenn Hermann Hesse kein gebürtiger Bayer war, so lallt sein Wallfahrerlied doch sehr bayerisch und beweist, dass das Wirtshaus grundsätzlich eine der stabilsten Säulen der Frömmigkeit ist.
Zumal, wenn man zuvor körperlich ein bisschen abgerüstet hat. Der Frühling beginnt, passend zum mäßigen Wetter, mit Schonkost. Frühling ist Fastenzeit. Fastenzeit ist Bußzeit.
Büßen dafür, dass man es gewagt hat, seinen Body-Mass-Index vom Bikini- bzw. Waschbrettbauch-Ideal abweichen zu lassen. Jeder weiß schließlich, mens sana in corpore sano. Frei übersetzt, wer richtig tickt, frisst nicht. Oder andersherum, wer Ende April noch immer aussieht wie ein Faschingskrapfen, muss Marmelade im Hirn haben. Deshalb Reue zeigen, Buße tun und ab zum Entschlacken und Entgiften.
Ich glaube, dass viele in diese 40 Tage der Fastenzeit auf Ostern hin einfach sagen, da habe ich einen Anlass und es reizt mich, mein Ehrgeiz, dass ich das auch durchziehe. Aber viele, also die allermeisten, es tatsächlich dann abkoppeln von den religiösen Gründen. Das, was früher galt, also Verzicht auf Fleisch und sowas, das ist ja heute eigentlich auch nicht mehr das, weil also es ist ja schick, dass man vegan lebt und vegetarisch lebt. Eigentlich müsste man dann denen sagen, jetzt müsst ihr mal wieder Fleisch essen. Also der Sinn, dass man einfach sein Leben reflektiert und dass man nochmal auf sich schaut und ein bisschen aufräumt in der eigenen Seele und auch im eigenen Körper. Das, glaube ich, ist das, was schon auch mit Frühling, es hilft auch ein bisschen dieser Frühling, dieses Rausgehen, die Bewegung, die hilft natürlich auch bei solchen Dingen.
Schon im 4. Jahrhundert nach Christus gehörte das vorösterliche Fasten zu den festen Frühlingsritualen, wobei es nicht nur um den Abbau von Winterspeck, sondern vor allem um die Vorbereitung auf die Taufe ging, die damals nur an Ostern gespendet wurde. Fasten reinigt. Fasten macht neu, so wie die Taufe. Und es verleiht Flügel. Bei Johannes Chrysostomos, einem Bischof des 4. Jahrhunderts, lesen wir:
Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten die Seele kräftiger und verschafft ihr beweglichere Flügel, hebt sie empor und lässt sie über himmlische Dinge nachdenken, indem es sie über Lüste und die Freuden des gegenwärtigen Lebens erhaben macht.
In diesem Zusammenhang fällt auf, ist es nicht merkwürdig, dass es so gut wie keinen dicken Heiligen gibt? Jesus ist stets schlank. Maria ist stets schlank. Die Apostel sind stets schlank. Selbst Olaf der Heilige, ein norwegischer König des 11. Jahrhunderts, erscheint in den Darstellungen, die es von ihm gibt, ohne ein Pfund zu viel. Dabei nannten ihn seine Zeitgenossen Olaf den Dicken. Müssen Heilige nicht fasten? Oder haben sie ständig, nicht nur im Frühling, gefastet? Und wie hielten es eigentlich die bayerischen Heiligen? Kann man in einem Land, in dem der Begriff Fastenzeit automatisch mit Starkbierzeit assoziiert wird, überhaupt fasten?
Ganz offensichtlich. Denn sowohl der heilige Corbinian als auch der heilige Magnus oder die heilige Walburga besitzen, glaubt man einschlägigen Abbildungen, allesamt einen Super-Body-Mass-Index. Eine Ausnahme könnte höchstens im Fall des heiligen Rasso vorliegen. Der Andechser Rasso-Altar nämlich zeigt einen leicht übergewichtigen Herrn. Doch wissen wir nicht, ob Rasso im Winter oder im Frühjahr gemalt wurde.
Gab es demnach in der katholischen Bildsymbolik schon lange vor Twiggy und Kate Moss so etwas wie einen Schlankheitswahn? Einen festen Zusammenhang zwischen Heiligkeit und Feingliedrigkeit?
Die heutigen Frühjahrsdiäten machen nur in den seltensten Fällen heilig. Fitness hingegen ist durchaus erwünscht und auch dringend vonnöten. Denn der Frühling ist auch und vor allem eine gefährliche Phase des Aufbruchs und der Veränderung. So stabil der Winter mit seinen langen Unterhosen und langen Fernsehabenden war, so instabil ist der Frühling. Mit seinen kurzfristigen Wetter- und Stimmungskapriolen, seinen seltsamen Gerüchen und Geräuschen, seinen unkontrolliert aufkeimenden Hoffnungen und Illusionen.
Musik.
Akute Gefahr herrscht beispielsweise, wenn nach frostiger Erstfrühlingsnacht völlig unerwartet ein herrlich strahlender Samstag angeflogen kommt und sich wie eine Lerche vor dem Fenster auf einen Ast setzt. Die Luft ist plötzlich hellblau und prickelt auf der Haut. Eine anfangs noch frostige Zitronensonne verwandelt sich innerhalb kürzester Zeit in eine riesige Apfelsine und spätestens am Nachmittag tanzen Botticellis Grazien barfuß durch die Straßen und verdrehen jung und alt die Köpfe.
Jetzt heißt es aufpassen und nicht die Nerven verlieren. Zwei Handlungsoptionen sind grundsätzlich denkbar. Entweder die Rollos herunterlassen und sich bei Kerzenschein und Chai-Tee eine Tierdoku über das Leben der Schneeeulen in der arktischen Tundra anschauen. Das ist zwar urgemütlich, aber krank und insofern nicht wirklich zu empfehlen.
Die Alternative? So schnell wie möglich hinaus ins Freie stürzen und sich auf welche Weise auch immer der großen Apfelsine hingeben. Wie man das macht, ist Geschmackssache. Die einen lieben es, sich endlich wieder auf einer Halbmarathonstrecke im eigenen Schweiß zu baden, bis der Puls kollabiert. Andere sitzen lieber gemütlich im nächstbesten Straßencafé und inhalieren einen würzigen Cocktail aus Schwermetallen und Birkenpollen. Wieder andere reißen sich augenblicklich ihre Mäntel und Kapuzenpullis vom Leib und machen mit einer Lungenentzündung Bekanntschaft. Noch andere besuchen ein Frühlingsfest, füllen sich bis zur Halskrause ab und geraten in blutige Diskussionen.
Dieser schöne Frühlingstag, wenn Sie Zeit hätten, Lust und Laune, was würden Sie an so einem Tag machen?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ich bin gar nicht vorbereitet, weil ich heute nicht gut drauf bin. Ich war die ganze Nacht schon krank, habe mir jetzt in der Apotheke was geholt. Aber wenn es jetzt schön wäre, ich glaube, ich wäre gefahren heute nach Planickenhaus, die Richtung. Und dann an Tegernsee. Nicht an Tegernsee, an Starnberger See, der ist dort.
Erstens einmal bin ich frei von alles heute. Vom Enkel und alles Mögliche. Und heute genießen einfach. Genießen den Tag, Sonnenstrahl, einfach planlos reinleben.
Also ich würde mich an die Würm legen und mein Buch zu Ende lesen. Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe.
Runde mit meinem Auto fahren. Wenn schön Wetter, Verdeck auf. Ja.
Ich würde etwas machen, was ich noch nie zuvor gemacht habe und was unter Umständen nicht so erlaubt ist. Ja, ich würde hier als erster Mensch unter Umständen in der Fußgängerzone nackig tanzen und dann dazu Gedichte schreien oder irgend sowas. Aber da weiß ich, weil da vorne stehen 5 Polizisten und da würde wahrscheinlich einer genügen, irgendwie um mir zu sagen, was ich eigentlich schon weiß. Ich wünsche mir etwas ganz Neues in der Welt und ein Frühling ist ja auch irgendwie ein Symbol für das Mögliche.
Viel besungen wird auch die libidinöse Variante, bei der sich in minnesüßer Maienluft 2 feurig feuchte Blicke ineinander verknoten und nicht mehr voneinander lassen können. Im Himmel jauchzen alsdann die Geigen, am Boden läuten die Maiglöckchen Sturm und im abdominalen Bereich toben die Lepidoptera, will heißen die Schmetterlinge im Bauch. Dass dieses zwangsneurotische Verhalten sowohl in der Hochlyrik als auch in der Schundliteratur als etwas typisch Frühlingshaftes interpretiert wird, zeigt, wie hypertroph diese Jahreszeit ist. Der Frühling kennt keine Normalität, kein gesundes Maß, keine Besonnenheit. Er übertreibt, ist impulsiv und cholerisch. Er macht die Menschen unruhig, nervös und zu Idioten. Penetrant schmeckt er nach Meer, malt bunte Luftschlösser ins Gehirn und verteilt ungedeckte Schecks.
Und am nächsten Tag ist dann alles wieder vorbei. Die Lerche ist weg, es schneit ohne Unterlass und man kniet vor der dümmsten aller dummen Fragen. Wie konnte das passieren? Bonjour, Tristesse. Die Enttäuschung ist groß, die Wut noch größer. Wut auf dieses billige, pinkfarbene Schmierentheater, Wut aber auch und vor allem auf sich selbst. Heinrich Heine.
Mein Herz ist traurig, doch lustig leuchtet der Mai. Ich stehe gelehnt an der Linde, hoch auf der alten Bastei. Im alten grauen Turme ein Schilderhäuschen steht, ein rotgeröckter Bursche dort auf und nieder geht. Er spielt mit seiner Flinte, die funkelt im Sonnenrot. Er präsentiert und schultert. Ich wollte, er schösse mich tot.
Damit solche Selbstvernichtungsfantasien nicht überhand nehmen, ist es ratsam, an sonnigen Frühlingstagen cool zu bleiben und sich vor allzu euphorischen Reaktionen in Acht zu nehmen. Zum Glück haben uns die Götter neben den bereits erwähnten Verhaltensweisen, dem Zuhausebleiben und Chai-Tee trinken, sowie der Flucht ins Freie, noch eine dritte, eine vierte und sogar noch eine fünfte Möglichkeit der Sonnenscheinabwehr gegeben. Alle drei erfordern freilich eine gewisse körperliche und geistige Kondition, weshalb sie nicht mit schwabbeligem Winterleib und eben solchem Gemüte angegangen werden sollten.
Da wäre zunächst einmal der Frühjahrsputz. Wenn nach frostiger Erstfrühlingsnacht erneut ein herrlich strahlender Samstag angeflogen kommt, so träumen sie nicht lange, sondern bewaffnen sich lieber mit Staubsauger, Wischmopp, mehreren Schwämmen, Mikrofasertuch, Gummihandschuhen, Desinfektionsmittel, Scheuermilch, Zitronensäure sowie WC- und Glasreiniger. Sie werden sehen. Es fließt der Schweiß wie beim Halbmarathon. Sie atmen giftige Gase wie im Straßencafé ein. Sie reißen sich die Kleider vom Leib. Und wenn sie durch die immer gleichen Putzbewegungen schließlich in Trance geraten, erleben sie rauschartige Gefühle. Doch wenn dann am Abend die Sonne untergeht, haben sie keinen lüsternden Gigolo bzw. keine aufgedrehte Tusse an der Backe, sondern ein wunderschön sauberes, porentief reines, unbeflecktes Zuhause.
Auch der Frühjahrsputz besitzt eine lange Tradition. Im alten Rom putzte man, den klimatischen Verhältnissen entsprechend, bereits im Februar. Weshalb der Februar auch Februar heißt, von Februare, reinigen. In Bayern, wo Botticellis Grazien später zu tanzen beginnen, sind April oder Mai die richtigen Monate. Grundsätzlich war das Verlangen nach Sauberkeit früher freilich etwas schwächer ausgeprägt als heute, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es noch kein die hintersten Winkel des Raumes ausspionierendes elektrisches Licht gab. Bei Kerzenlicht kann Dreck durchaus geheimnisvoll aussehen.
Heute ist Schmutz etwas Störendes, Intolerables, Fremdes. In ihm manifestieren sich nicht nur die toten Rückstände der Vergangenheit, sondern er lebt und keimt und sprießt. Überall wimmelt er in Form von Millionen von Bakterien um uns herum. Entsprechend aggressiv ist unser Vorgehen gegen ihn. Da ist der Frühjahrsputz die willkommene Gelegenheit, mit der antibakteriellen Sprühpistole seinen militaristischen Reinigungsfantasien freien Lauf zu lassen und wenigstens einmal im Jahr gründlich Tabula rasa zu machen. Und schon zieht ein tief beglückendes Gefühl von Rechtschaffenheit ins neue Heim ein.
Rechtschaffenheit, die Lust auf mehr macht und mitunter sogar imstande ist, schwerste Fälle von Prokrastination zu heilen. Jeder kennt sie, jeder flirtet mit ihr, jeder gibt ihr bisweilen nach, der Neigung, Unangenehmes auf morgen oder übermorgen zu verschieben. Das ist gut so, denn würden wir nichts verschieben, würden wir auch zu nichts kommen.
Auch wenn es Völker gab und gibt, bei denen Frühling und Herbst die Stars im Reigen der Jahreszeiten darstellen, nehmen sie bei uns in letzter Instanz doch lediglich den Status von Übergangsphänomenen ein. Die großen Antipoden sind Sommer und Winter, Winter und Sommer. Im Winter ist es kalt, im Sommer warm. Im Winter wird das Haus gehütet, im Sommer auf Reisen gegangen. Auch wenn unsere postmodernen Lebensstile nicht mehr ganz so analog verlaufen, aktiviert der Sommer doch nach wie vor unsere Fluchtinstinkte. Die dabei zwangsläufig auftretende Frage nach dem Wohin der Reise freilich kann unmöglich erst im Sommer entschieden werden. Vor allem, wenn man zu den Betreuern schulpflichtiger Kinder gehört und nur über ein relativ enges Reisezeitfenster verfügt, steht die Sommerurlaubsplanung im Frühling ganz oben auf der To-Do-Liste.
Frühjahrszeit ist ja auch die Sommerurlaubsplanungszeit. Habt ihr schon was gebucht oder wisst ihr schon, wo im Sommer hingeht?
Nein.
Nein, noch nicht.
Noch gar nichts.
Wir lassen es eigentlich auf uns zukommen.
Sie reden von uns, heißt das von der ganzen Familie?
Von der Familie, ja.
Gibt es keine Streitereien im Zweifelsfall, wer wohin will?
Schon wenig, ja. Doch, ich tendiere mehr Italien und mein Mann will unbedingt nach Tunesien.
Ich möchte ans Meer fahren, ich weiß aber noch nicht, an welches Meer. Ostsee, Nordsee, Mittelmeer, Atlantik, aber ans Meer.
Müssen Sie mit jemandem zusammen planen oder können Sie sozusagen machen, wie Sie es wollen? Oder Frau, Kinder?
Ich spreche gelegentlich Pläne mit meiner Freundin ab.
Wir fahren 3 Tage in Europapark nach Rust. Genau, mit meinem Mann und mit meiner Schwägerin.
Gibt es da denn bei der Urlaubsplanung manchmal Schwierigkeiten, bis man sich auf irgendwas einigt? Oder ist das immer Harmonie?
Ja, es kann schon problematisch werden, aber diesmal war es Harmonie.
Also dieses Jahr, also wir planen Ende April einfach nach Ägypten. Und dann mal schauen, wahrscheinlich im Sommer nach Italien mit dem Auto.
Das ist immer eine Sache, wo man sich erst einigen muss, wo man längere Diskussionen haben muss?
Eigentlich nicht, weil mein Mann, also ich entscheide, oder meine Idee ist es meistens. Und genau, und dann sagt er meistens ja.
Das Fatale. Die Sommerurlaubsplanung besitzt ein erhebliches Konfliktpotenzial. Der Grund dafür ist relativ einfach. Früher kam der bayerische Durchschnittsverdiener nur bis Rimini, heute kommt er um die ganze Welt. Früher legte er sich sodann in einen Liegestuhl und stand 14 Tage später wieder auf, während seine Kinder 14 Sandburgen bauten. Heute kann er fast alles machen. Auf einem Kamel durch die Taklamakan-Wüste reiten, Wale auf den Lofoten fotografieren oder aber den Hotelpool hypnotisieren. Nur entscheiden muss er sich. Sicherlich, meist gibt es Präferenzen. Doch genau weil es meist Präferenzen gibt, gibt es meist auch heimliche Wünsche. Natürlich ist das kleine Ferienhäuschen auf Idra, das man vor 10 Jahren durch Zufall entdeckte, ein Traum. Aber irgendwann werden auch Träume sauer und dann hilft nur noch ein Trip nach, ja, wohin eigentlich?
Also meine Frau zieht's meistens eher ans Wasser und mich zieht's dann auch mal so ein bisschen in die Berge. Zum Spazierengehen, zum Wandern, aber eigentlich haben wir uns immer gut geeinigt bisher. Und das Schöne auf Mallorca ist, man hat ja beides.
Eben, ja. Ja. Habt ihr Kinder auch zufällig?
Nee, keine Haustiere, keine Kinder, keine weiteren Einschränkungen.
Und so trifft sich Familie Mustermann bereits Mitte März zu ersten Sondierungsgesprächen. Zunächst muss Grundsätzliches geklärt werden. Liegen oder wandern, schwimmen oder Radfahren. Berg oder Meer, Natur oder Kultur, Leute oder Landschaft. Gegen Mitternacht werden die Verhandlungen ergebnislos vertagt.
Wir sind gerade so gedanklich damit beschäftigt, was für uns Urlaub ist. Es gibt ja Leute, die haben das Verständnis für Urlaub nur, wenn sie sich in den Flieger setzen und in ein fremdes Land fahren. Und wir sind also eher mittlerweile so gepolt, dass wir gerne auch unsere Heimat kennenlernen wollen. Und unsere Heimat ist, meine ist Deutschland und seine ist Österreich. Also diese Fliegerei von 20 Stunden, die liegt uns nicht mehr. Wenn Neuseeland ein bisschen näher wäre, dann würden wir da gerne mal hinfahren.
In den nächsten Wochen werden immer wieder Versuchsballone gestartet. Die Fronten abgeklopft, Kompromisse gesucht. Mutter und Tochter plädieren vorübergehend für einen Mix aus Kultur und Landschaft. Die Toskana vielleicht oder Südfrankreich. Der Sohn erzählt von einem Schulfreund, der angeblich nach Kuba fliegt. Der Vater legt Buena Vista Social Club auf, erinnert sich aber gleichzeitig an die drohende Steuernachzahlung und bringt die Schönheiten Bayerns ins Spiel. Tochter und Sohn protestieren. Nicht mit uns! Die Fronten verhärten sich.
Fahren Sie alleine oder mit Familie?
Ich bin alleine und fahre alleine. Ich tue das, was ich will.
Also Sie kennen es, wie es ist, wenn man sich erst vorher, sagen wir mal, mit Meinungsverschiedenheiten...
Genau, ich kenne das sehr gut. Ich bin 66 und kenne das sehr gut.
Mit den Kindern oder das?
Mit Partnern, mit Kindern, mit Freunden, mit Bekannten.
Okay, und dann ziehen Sie es jetzt vor, doch lieber ganz allein solo auf Reisen zu gehen.
Ich bin kein Streithansel, aber ich habe keine Lust mehr, mich nur anderen unterzuordnen. Und teils, ja, stupiden Sachen nachzugehen, die mir nicht liegen. Ich meine zum Beispiel, dass wenn die Frauen beisammen sind, nur zum Einkaufen rennen, ich habe kulturelle Ideen. Oder was das Alleinreisen auch schön macht, man muss die Menschen ansprechen. Man erfährt von den Menschen was, egal ob Inland oder Ausland. Wenn man die Menschen anspricht, dann erfährt man auch was von der Kultur und von den Menschen.
Das Angebot einer Internet-Schnäppchenseite, Flug nach Dubai und zurück für unter 200 Euro, bringt die schleppenden Verhandlungen Anfang April wieder in Gang. Das Argument der Tochter, Dubai sei doch etwas Ähnliches wie Kultur und Landschaft, quittiert der Vater mit einem Lachanfall. Die Mutter muss an die blauen Augen von Peter O'Toole in Lawrence von Arabien denken, sagt aber nichts.
Wir fahren nach Teneriffa.
Wir fahren dann auch ans Meer, aber wir wissen auch nicht, an welches Meer.
Meine Mama und mein Papa haben mal gesagt, vielleicht fahren wir mal nach Frankreich.
Ende April bricht Hektik aus. Die einschlägigen Internetschnäppchen auf den Balearen und Kanaren sind bereits weg. Mutter und Sohn verständigen sich deshalb in einer Nacht- und Nebelaktion auf New York. Vater und Tochter kontern geschickt mit Indonesien. Bis Mitte Mai tobt nun ein heftiger Ost-West-Konflikt. Strände gegen Straßen, Tempel gegen Wolkenkratzer, Reisterrassen gegen Shopping-Malls, Buddha gegen MoMA. Ein Waffenstillstand ist nicht mehr in Sicht.
Ich komme gerade aus dem Urlaub.
Und im Sommer?
Im Sommer fahre ich auch wieder in Urlaub. Es geht nach Spanien und in die Türkei. Wir machen es so, dass ich mit jedem Familienmitglied einzeln fahre. Weil jeder will was anderes. So komme ich ganz viel weg.
Darf ich ganz kurz und indiskret fragen, wie groß ist Ihre Familie?
Mit zwei Kinder und einem Mann.
Ende Mai eskaliert dann die Lage. Der Vater spricht plötzlich von Tropical Island, einer gigantischen Konservendose in Brandenburg, in der die Freiheitsstatue stehen könnte, die jedoch vollgestopft ist mit Tropenwald, mehreren Lagunen, Wasserrutschen, einem Tropendorf, einer Saunalandschaft, Restaurants, in denen es sowohl Nasi-Goreng als auch Hamburger gibt, und einer Minigolfanlage. Der Rest der Familie lehnt entsetzt ab, woraufhin der Vater die Gunst der Stunde nutzt und an jenes idyllische Ferienhäuschen auf Idra erinnert, das man vor 10 Jahren durch Zufall entdeckte.
Der Frühling ist nicht fair, sondern hinterhältig und feige. Weder zeigt er sein Gesicht noch seinen wahren Charakter. Er geht nicht auf wie ein Theatervorhang und endet mit keinem Abspann. Zwar beginnt er astronomisch am 20. oder 21. März und endet mit der Sommersonnenwende am 21. Juni, aber das sind nur Zahlen. Äußerlich ist er anfangs meist ein Replikat des Winters, später manchmal eine Vorspeise des Sommers. Doch wann ist der Frühling wirklich Frühling und nichts als Frühling?
Die Antwort kennt allein Zephyr, der Frühlingswind. Sowie vielleicht noch die legendären Maikäfer, die dank DDT jedoch nichts mehr sagen können. Und trotzdem kann man ihn klar und deutlich fühlen. Nicht nur im Mantel, der plötzlich zu warm wird, oder in der Jacke, die oft noch zu kalt ist, sondern in einem unerklärlichen Verlangen, vorwärts drängen, sehnen, das der Philosoph Ernst Bloch in seinem Prinzip Hoffnung einst wie folgt beschrieb.
Wir regen uns, sind warm und scharf. Was lebt, ist erregt, und zwar zuerst durch sich selbst. Es atmet, solange es ist, und reizt uns auf, um immer wieder zu kochen von unten her. Dieser Durst meldet sich stets und nennt sich nicht.
Dieser sich nicht nennende Durst lässt die Botticellis unter uns malen, die Goethes unter uns dichten, die Katholiken unter uns pilgern, die Sünder unter uns fasten, die Helden unter uns Steuererklärungen ausfüllen und den Rest im Internet nach Urlaubsträumen suchen.
Dennoch sei zum Schluss unbedingt noch einmal all derer gedacht, die der Frühling weniger in Wallung als in Schrecken versetzt. Schuld daran sind nicht zuletzt die Blumen bzw. deren Bewunderer und Freunde. Jeder Vollhorst holt im Frühling seine Spiegelreflexkamera heraus und macht stundenlang Blumenfotos. Blumen von oben, Blumen von unten, Blumen von der Seite. Oder aber er kauft sie im bereits toten Zustand, stopft sie in eine Vase und ergötzt sich an ihrem Verfall. Besonders beliebt sind dabei die grässlich banalen Osterglocken mit ihren ausgefransten Trompeten, sowie die Tulpen, diese pseudovornehmen Dotschen, allesamt Blumen des Blöden. Für alle Blumenhasser schrieb T.S. Eliot in Das wüste Land:
April ist der übelste Monat von allen, treibt Flieder aus der toten Erde, mischt Erinnerung mit Lust, schreckt spröde Wurzel auf mit Frühlingsregen. Der Winter hat uns warm gehalten, hüllte das Land in vergesslichen Schnee, fütterte ein wenig Leben durch mit eingeschrumpelten Knollen.
Apropos spröde Wurzeln. Eine schwere Leidenszeit durchleben im Frühling auch die Spargelhasser. Kaum ist der April überstanden, tanzt plötzlich ganz Bayern um die bleichen Stangen herum. Vergessen sind Schweinsbraten und Weißwurst. Alles schwadroniert nur noch verzückt von dem rachitischen Gemüse. Selbst am Nockerberg kann man dem glibberigen, weichen Zeug nicht mehr entkommen. Andreas Geitel, Fernsehkoch und Küchenchef.
Ja, Spargel ist also das königliche Gemüse. Und was würde besser auf dem Nockerberg passen, als wie ein königliches Gemüse? Für mich ist es eigentlich das Gemüse schlechthin, muss ich sagen, weil es einfach begrenzt ist. Und es ist ein Artikel, den man eigentlich wirklich nur über ganz geringe Zeit zur Verfügung hat. Heute haben wir ja das ganze Jahr immer alles und der Spargel ist eigentlich fast aus meiner Sicht das letzte Relikt, möchte ich fast sagen, das man noch in der Saison entsprechend pflegt.
Wer sich in dieser königlichen Saison als Spargelfeind outet, macht sich der Volksverhetzung schuldig. Dabei rechtfertigen weder der fade Geschmack noch der mäßige Nährwert noch seine angeblich aphrodisierende Wirkung diesen Hype. Wozu braucht Bayerns Libido ausgerechnet im Frühling Zusatznahrung? Oder sind die erektilen Ausfälle so zahlreich, dass man bereits im Februar nach ihm giert?
Also was mir besonders am Herzen liegt, ist die Tatsache, dass die Leute immer nicht drauf warten können. Dann kauft man den spanischen, den griechischen, den chilenischen, was weiß ich. Aber bitteschön, Leute, wartet doch auf den deutschen Spargel. Das ist der Beste. Und die Saison ist dann immer noch lange genug. Die dauert bis Johanni, bis 24. Juni. Und da kannst du so viel Spargel essen. Wir müssen noch nicht Mitte Februar anfangen oder Mitte März.
Noch gefährlicher freilich leben im Spätfrühling die FC Bayern-Hasser. Seit gefühlten 100 Jahren bereits tanzt alljährlich Ende Mai, Anfang Juni der gesamte Fußballkader des Hauptstadtclubs auf dem Balkon des Münchner Rathauses herum, hält eine hässliche 11 Kilogramm schwere silberne Gerätschaft in die Luft und lallt dümmliche Sprüche wie "Mir sam mir" oder "Forever Number One" in die Mikrofone. Bejubelt werden diese Clowns von zigtausend Fans, deren animalisches Verhalten befürchten lässt, dass sie nur deshalb Fußballfans sind, weil sie die Basketballregeln nicht kapieren. Wer in den Tagen vor und nach einer solchen Orgie ohne Bayernschal aufgegriffen wird, muss sehr gute Argumente zu seiner Verteidigung parat haben.
Und dann wären da selbstverständlich auch noch die Winterstiefel-Fetischisten.
Winterstiefel-Fetischisten?
Auch Stinkstiefel genannt. Ihnen wird schon beim Gedanken an weit geöffnete Fenster speiübel. Grelles Licht durchpflügte dann ihre schlechte Laune, hysterisch zwitschernde Vögel martern ihre Gehörgänge, aggressive Killerinsekten missachten ihre Privatsphäre. Winterstiefel-Fetischisten sind Angsthasen. Der Frühling mag zwar stürmisch und impulsiv sein, ein Monster ist er dennoch nicht.
Sagte das Kaninchen im Bauch der Schlange. Das vielleicht schlimmste Lied über die Grausamkeit des Frühlings können Bayerns Schülerinnen und Schüler singen. Das heißt, können sie nicht, weil sie von frühlingstrunkenen Lehrerinnen und Lehrern regelmäßig dazu genötigt werden, pathetische Frühlingsgedichte auswendig zu lernen. Frühlingsgedichte sind die ultimative Qual für jedes Schülergehirn. Denn Frühlingsgedichte umschwärmen etwas, das man nicht benennen, sondern nur erfühlen kann. Genau von diesen Gefühlen jedoch halten Frühlingsgedichte systematisch ab und reimen stattdessen immer und immer wieder Bäume auf Träume, Lüste auf Brüste und Herzen auf Märzen. Wer weiß, vielleicht würde sich der Frühling sogar einmal in voller Montur zeigen, wenn er nicht ständig mit diesem überschwänglichen Blabla besungen werden würde.
Und ganz sicher würde dann auch der Stinkstiefel kleinlaut in die Knie gehen und brav sein kleines Erich-Kästner-Gedichtchen aufsagen.
Die Blumen werden billiger, die Mädchen werden williger. Es riecht von den Aborten, kurz Frühling aller Orten.
Frühlingsqualen. Psychogramm einer Jahreszeit. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte.
Es sprachen Susanne Schröder, Udo Wachtfeitel, Burkhard Debinus und Timo Drühen. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.